Abend, wir wollen anfangen, die Zeit auskaufen, Gott loben und preisen. Ich darf alle einladen, soweit wie möglich, Gott zu loben und zu preisen. Wir stehen dazu auf und singen zur Ehre Gottes.
Er hat alle Macht. Lass unsere Hände zu ihm emporheben und ihn anbeten. Oh Herr, ich danke dir, dass du gerade jetzt in unserer Mitte bist. Der Allmächtige, der Ewige, der herrliche Gott neigt sich herab zu uns, irdischen Menschen und Geschöpfe und Wesen. Und du weißt, was jeder Einzelne heute Abend braucht. Und du möchtest dein Wort senden, du möchtest dein Wort salben, du möchtest dein Wort inspirieren und du möchtest uns heute Abend begegnen der Kraft und der Gnade Gottes. Amen. Amen. Lass uns Platz nehmen. Gott will dir heute Abend begegnen. Gott will was Neues schenken in deiner Seele, in deinem Herzen. Und ich danke für alle, die gekommen sind, die von Gott was erwarten. Je mehr du von Gott erwartest, desto mehr bekommst du. Amen. Praise Gott. Heute Abend habe ich mein Thema oder das Thema, das ich als Fortsetzung hier weiter predige. Wir leben zwischen zwei Welten. Gestern haben wir der Finsternis, die Welt der Sünde, die Welt der Nacht und Finsternis und dann auf der anderen Seite die Welt Gottes. Und jetzt gehen wir als Kinder Gottes ein Stückchen weiter. Wir haben den Scheck in der Tasche, wir haben die Verheißung, wir haben die Zusage, aber noch nicht eingelöst. Das ist dieser Stand und über diesen Stand möchte ich heute sprechen. Doch bevor ich zu diesem Thema das weitergebe, was Gott mir gezeigt, gegeben und geschenkt und offenbart hat, möchte ich ein paar Bekanntmachungen noch machen. Zuerst einmal nächsten Sonntag, ich lade euch ein für den nächsten Sonntagabend, besonders ein, wir werden einen Taufgottesdienst haben. Wir werden Menschen in den Tod Jesu taufen. Die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens. Wenn du ein gutes Gewissen mit Gott haben möchtest, dann gibt es keine Entschuldigung, rein ins Wasser. Taufe ist eine Beerdigung und eine Auferstehung und da fangen wir an. Und dann der nächste Schritt ist für dich die Himmelfahrt. Taufe, gekreuzigt werden, begraben werden und dann Auferstehung in Christus. Dann lade ich dich ganz herzlich ein für die Evangelisation mit Stephen Brooks im Juli. Da ist eine kleine Änderung. Stephen Brooks kommt erst am Mittwoch, den 15., nicht am 14. wie angekündigt. Also wir haben noch 2 Tage Verschnaufspause. Sonntag Gottesdienst und dann anschließend dann erst ab Mittwoch 19 Uhr. Sagt es auch euren Freunden und Bekannten weiter, dass erst ab Mittwoch diese Tage beginnen. Er braucht Luft, bis er rüberkommt und so weiter, Tag und sich umstellt von Jetlag und dergleichen. Also ein Tag Pause hat er gebeten. Und wir nehmen das auch so an. Heilungs- und Segnungstage mit Stephen Brooks. Stephen Brooks ist uns nicht unbekannt. Er war hier, hat uns gedient in der Kraft Gottes und hat ein sehr wunderbares Wort, ein tiefes Wort. Er vor allem was übernatürliches Wirken Gottes heißt. Also ihr seid herzlich eingeladen. Für morgen lade ich noch ein. Für morgen möchte ich euch einladen und morgen ist das Thema. Gott will sich mächtig dir begegnen, dich segnen. Also Gott will dich mächtig segnen. Also Gott ist bereit, dich zu segnen. Du musst nur den Segen empfangen. Er gibt, empfangen müssen wir es. Also das ist, was ich als Ankündigung habe. Alles andere könnt ihr auf den Zetteln nachlesen oder im Internet oder wo auch immer. Wir leben zwischen zwei Welten. Vielleicht hast du rausgekriegt, ich habe das Wollen, aber mir fehlt das Vollbringen. Das ist die Situation, in der wir als Christen stehen. Gestern waren diese Gravitationskassen das Thema. Niemand kann neutral sein. Einer reitet uns immer. Einer bestimmt unser Leben immer. Wir führen als Gläubige eigentlich ein Doppelleben. Das klingt komisch, was ich sage, aber es ist wirklich so. Wir sind Bürger des Himmels, aber auch gleichzeitig Bürger der Bundesrepublik oder der Nation, wo du angehörst. Wir sind in der Welt, aber wir sind nicht von der Welt. Und Jesus sagt, Vater, erhalte sie in der Welt. Also der Herr Jesus nimmt uns nicht von der Welt, sondern lässt uns in der Welt bleiben und er bittet, dass wir sogar in der Welt erhalten werden, bewahrt werden, beschützt werden. Wir leben also in einer sehr gespannten Situation zwischen Verheißung und Erfüllung. Also ich habe den Scheck, ich muss nur noch einlösen jetzt und muss die Bank erreichen. Es ist so, Also wenn du Ausreisepapiere hättest, ich weiß, wie das so ist, wenn man aus einem Land auswandert, du hast ja Ausreisepapier, du bist schon ausgebürgert, aber du bist noch nicht im neuen Land eingebürgert, das ist die Situation. Du hast alle Papiere parat, aber du bist noch nicht ausgewandert. Oder wir leben so, zwischen Vergangenheit und Zukunft, zwischen Diesseits und Jenseits. Also ich will nur diese Bilder dir zeigen, damit du verstehst, wo du dich befindest. Für mich war ein großes Problem, als ich Christ wurde, habe ich gedacht, jetzt bist du erlöst, bist getauft und jetzt gehst bald in den Himmel, es muss also Herrlichkeit sein. Aber da fingen die Kämpfe meines Lebens jetzt richtig an. Ich dachte, Mensch, wo bist du nach der Taufe hingeraten? In was für einen Club, was für einen Verein? Also die Spannungen begannen erst. Ich wollte nicht mehr sündigen, aber ich habe gesündigt. Ich, elender Mensch, Römer 7 und Römer 8. Zwischen diesen zwei Kapiteln pendeln wir permanent. Wir sind zwischen dem Bewussten und Unbewussten. Das, was ich nicht will, tue ich, und das, was ich nicht tun will, das tue ich nicht. Also wir können aktiv oder passiv sein, diese zwei Welten. Wir sind Gott versprochen auf der einen Seite, ich habe Ja zum Herrn gesagt, wir sind mit dem Herrn verlobt, aber noch nicht verheiratet. Wir sind versprochen dem Herrn, aber noch nicht verheiratet. Wir haben schon alles, wir planen schon für das gemeinsame Leben, wir haben alles schon bereitet, wir freuen uns, wir berechnen schon, wir sparen schon in diese Richtung, aber wir sind noch nicht da. Wir sind zwischen der sichtbaren und unsichtbaren Welt, wir pendeln so immer hin und her. Wir leben dazwischen, zwischen zwei großen Ereignissen. Wir leben in der Erwartung, in der Hoffnung und im Glauben. Wir leben also zwischen zwei Welten, Erde und Himmel. Und jetzt muss der Wille Gottes vom Himmel hier auf dieser Erde übertragen werden, in einem also ganz gewaltigen Spannungsfeld. Wir leben zwischen Ja und noch nicht. Ich weiß nicht, ob du das schon gemerkt hast. Dazu Jesaja 40, Vers 31. Wir werden heute eine ganze Menge Bibelstellen anschauen. Also wenn du mitschreiben möchtest, schreib dir diese Stellen auf und kannst noch zu Hause nachprüfen, ob der Herr Matutis genau biblisch gepredigt hat. Denn das, was ich verkündige, möchte ich auch mit der Bibel belegen. Dass wir zwischen zwei Fronten stecken. Die Welt Gottes und unsere Welt. Jesaja 40, 31, da heißt es, die aber auf den Herrn harren, oder warten, oder dem Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren wie mit Flügeln, wie mit Adlersflügeln, so dass sie laufen und nicht müde werden, dass sie wandeln und dass sie nicht matt werden. Also, die, die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft. Ich möchte ein kleines Bild verwenden, als ich nach Bombay flog, oder nach Bombay reinflog aus dem Flughafen. Zuerst einmal sehe ich diese wunderbare Landschaft, das Meer und die Flüsse und die Stadt vor mir, und die erschienen ganz klein und so unscheinbar. Die unendliche Weite von Bombay, die Ebene der Küste. Und dann bin ich ausgestiegen und dann hat sich das Bild total geändert. Und ich saß Stunden später, saß ich in einem Taxi, wo ich mein Gepäck nicht reinkriegte und wo wir dann noch zweiten Taxi nahmen und dann alles festgebunden haben und dann durch diese stinkende Luft von Bombay gefahren und dann schließlich unser Hotel erreicht, alles grau, die Fassaden vom Regen, von diesem Monsumregen, die Luft voller Benzingestank und Auspuffgase, von diesem gnadenlosen Verkehr, diesem Gehupe. In Indien funktioniert, da muss nur die Hupe funktionieren, die Bremse ist nicht wichtig, nur die Hupe. Also diesen Krach und diesen Lärm. Und dann die Gottesdienste, die ich dann hatte, schließlich in den Slums. Bombay hat den größten Slum der Welt, etwa 12 Millionen Einwohner wohnen im Slum nachweislich. Also zuerst einmal diese Schöne und Weite von oben und dann dieser Slum unten in der Ebene. Die Schwerelosigkeit auf der einen Seite, auf schönen Platz am Fenster, wo man runterguckt und sagt, guck mal, eine schöne Stadt, wunderbare Stadt. Dann diese kleinen Hütten da und dann unten, wo das Gesetz des Stärkeren gilt, wo jeder um seinen Platz kämpft, wo manche sogar auf der Straße übernachten und nach Hause gehen, damit ja ihr Verkaufsplatz niemand anders belegt. Also eine total andere Welt. Von oben sieht das alles ganz anders aus. Von der Bibel, wenn du die Bibel liest, sieht die Welt auch ganz anders aus. Vom Glauben, von der Predigt, vom Gottesdienst. Dann sagst du, Mensch, der Pastor, mach du das Predigt so, und praktisch sieht es aber ganz anders aus. Sobald ich draußen in der Nazareth-Kirchstraße, Müllerstraße bin, da werde ich angerempelt, da werde ich angegangen, da passiert alles Mögliche mit mir. Oben ist alles so schön. Weißt du, wir leben zwischen Sonntag und Werktag. Wir leben dazwischen. Zwischen Himmel und Erde. Und so ist auch im geistlichen Leben. Die Nachfolge Jesu kennt Höhen und Tiefen, Lachen und Weinen, Glück und Leid. Und so ist das Leben. Wir dürfen etwas besitzen und im nächsten Moment wird uns das gleich genommen und geraubt. Wir feiern Siege und gleichzeitig umgekehrt eine halbe Stunde später eine Niederlage. Leben und Tod sind so eng beieinander. In Hebräer 11 haben wir eine ganze Auflistung von Glaubenshelden, was sie alles geleistet haben. Da wird uns aufgezählt, die Hälfte wird uns gezeigt, was sie alles geschafft haben, was sie alles erreicht haben. Und dann die andere Hälfte, und sie haben doch nicht erreicht. Und sie müssen auch damit leben. Und diese Woche sprach ich, am Mittwoch, denke ich, war es, du sollst dein Leben genießen, dein Leben auskosten, die Höhen und die Tiefen auskosten, Glück und Leid auskosten. Nimm die Stunden so, wie sie kommen. Das war so dieser Tenor der ganzen Sache. Und lass dich nicht beirren, wenn es plötzlich so über Nacht oder in 5 Sekunden später genau das Gegenteil kommt von dem, was du geglaubt, erlebt hast und was du erwartet hast, was man dir verkündigt hat. Wir sind zwischen zwei Fronten. Das ist unsere Situation, in der wir uns befinden. Und wir müssen schweben lernen wie Adler. Die, die auf den Herrn harren, die schwingen sich auf. Die reißen sich los. Die befreien sich. Und das ist das Beste, was du machen kannst. Dich nicht abhalten lassen. Mach das Beste aus deinem Leben. Mit diesem Thema möchte ich einsteigen. Egal, wo du jetzt stehst, was deine Situation ist. Du musst lernen, zwischen Hass und Liebe zu leben. Nicht alle werden dich mögen und nicht alle werden dich hassen. So, wir werden immer wieder solche und solche Leute antreffen. Es ist nicht immer, gibt's nicht immer Stürme, Regen und was weiß ich, Hagel. Es gibt auch Sonnentage und sehr schöne Tage sogar. Nimm die Stunden, wie sie kommen. Es will gelernt werden, auch im christlichen Bereich. Das Leben ist voller Wechselfälle. Alles geht vorbei, das Gute wie das Schlechte. Ich will also diese zwei Fronten, in denen wir uns bewegen, diese zwei Welten als Gläubige, spreche ganz besonders zu den Gläubigen. Alles ist der Vergänglichkeit unterworfen und wir müssen uns mit der Vergänglichkeit arrangieren, zwischen dem Sichtbaren und dem Nichtsichtbaren, zwischen dem Haben und Noch-Nicht-Haben, zwischen Sein und Nicht-Sein und Werden. Wir sind also in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Ist das so verrückt? Also zuerst, als ich das so las in meiner Bibel, in meiner Andacht, habe ich gedacht, du wirst langsam verrückt. Du bist in der Welt, aber du bist nicht von der Welt. Wie verheilt sich das? Das ist ein Widerspruch. Wir wissen, was kommt, aber es ist noch nicht da. Wir wissen, wer kommt. Wir wissen, dass einer kommt, aber wir wissen nicht, wann er kommt. Und in diesem Spannungsfeld leben alle Glaubenshelden, du und ich auch. Keine Ausnahme. Wir halten uns an den Verheißungen, die Gott uns gegeben hat. Und zwar so, als wenn wir es schon hätten. Paulus sagt einmal, ich bin ergriffen, aber ich habe es noch nicht ergriffen. Also ich lebe so in diesem Dazwischen. Wir wissen es ganz genau, was kommt, aber und wir haben das schwarz auf weiß. Es ist uns auch versprochen, ganz genau. Und ich kann sogar beweisen, schriftlich. Aber ich habe es noch nicht. Ich habe den Check, aber ich habe noch nicht eingelöst. Das Geld nicht, ist noch nicht in meiner Hand. Wir sind Glaubende zwischen zwei Welten. Und wir müssen lernen, mit dieser Spannung, dass wir zwischen sichtbar und unsichtbar, Tag und Nacht immer wieder pendeln müssen. Und wahrer Glaube ist wirklich Vielseitigkeit, das alles zu verkraften, diese ganzen Wechselfälle, kalt und heiß, Sonnenschein und Regen. Und Paulus sagt, ich kann beides, ich habe beides gelernt. Und genau das ist, was wir heute Abend lernen möchten, beides, hoch und tief. Und ich muss euch ehrlich sagen, ich habe meiner schönsten Gottesdienste in Bombay in den Slums erlebt, bei den armen Leuten. Das Zimmer war nur so groß, aber die Leute saßen fast übereinander. Aber die Herrlichkeit Gottes, die Kraft Gottes war da. Das ist also gar nicht ausschlaggebend, wie das Äußere ist. Wichtig ist, wer ist da? Und was getan wird und für wen es getan wird. Ich werde nie vergessen, diese Hindu-Frau, die vorbeikam. Die Farbe lief noch von ihrer Stirn, die kam direkt aus dem Hindu-Tempel, kommt rein und fragt, was passierte. Ja, die beten hier für Kranke oder sie beten für Menschen. Würden sie für mich auch beten? Und ich habe sie nur berührt und plötzlich fällt der Heilige Geist auf sie, sie schreit auf, wird erfüllt mit dem Heiligen Geist. Eine Hindu-Frau, die direkt aus dem Tempel noch kommt, die Farbe ist noch nass, ich habe rote Farbe bekommen, die ist fast gar nicht abgegangen. Und er wird erfüllt mit dem Heiligen Geist und sagt, und wie geht's jetzt weiter? Und dann muss ich sagen, bleiben Sie hier, fragen Sie die Leute, die werden schon sagen, wie es hier weitergeht. Wir sind also zwischen zwei Welten. Hiob, wenn ich ihn höre, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen. Also das Geben und das Nehmen gehört zum Leben. Und du sollst groß im Nehmen sein und groß im Geben sein. Und das lernen, damit umzugehen. Und dieser Abend soll dir dazu helfen. Verdrängen. der Tatsache, das bewirkt das Gegenteil in deinem Leben. Die Größe des Menschen ist eigentlich, die Spannung zu ertragen, da drin zu ruhen, zu wissen, der Herr hat's gegeben, der Herr hat's genommen und der Name des Herrn sei gepriesen. Der Mensch kann eines nicht ertragen, dazwischen zu sein. Er möchte entweder das, ganz und vollkommen und endlich, oder dieses. Aber er kann nicht dazwischen. Und genau das ist, was Gott uns heute lehren möchte durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist befähigt uns, dazwischen zu sein. Weißt du, der Mensch möchte etwas ganz sein. Entweder dieses oder dieses. Er möchte Gott sein oder Teufel. Aber dass das mal dazwischen, dass du nicht Gott und kein Tier bist, dazwischen, dass du deinen Weg findest, was ist dazwischen? Gott will, dass du dich darin entfaltest, dass du dich darin entwickelst. Gott hat mich geschaffen als die Krone der Schöpfung, nicht als Tier, nicht als Gott, dazwischen. Und jetzt muss ich lernen, dazwischen mein Leben zu gestalten, zwischen Selbstliebe und Gottesliebe. Und ich muss finden, was Gottesdienst ist und Götzendienst. Und ich muss dazwischen jetzt meinen Weg finden. Ich möchte gerne groß sein, aber ich finde mich immer wieder klein. Ich möchte mich vollkommen finden, aber wie finde ich mein Leben, wie treffe ich mein Leben? Voller Unvollkommenheiten und Unebenheiten. Ich kämpfe zwischen Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Das ist also mein Dasein. Ich weiß, ich gehöre Gott, ich bin Kind Gottes, aber doch, ich muss ihn ständig fragen. Ich bin erlöst, wir sind zur Freiheit der Kinder Gottes berufen, aber ich muss jeden Klacks und den Herrn um Hilfe bitten, Beistand bitten, Herr, weise mir den Weg, zeige mir den Weg. In Matthäus Kapitel 21, Vers 28 bis 31 eine nette Geschichte, die Jesus erzählt von zwei Buben, zwei Söhnen. Zu dem einen sagt der Vater, geh in Weinberg und arbeite dort. Und er sagt, nein, Vater, das mache ich nicht. Also ich gehe schon meinen Weg. Und so weiter. Und dann unterwegs hat er sich überlegt, also mein Vater, tut mir leid, ich gehe doch lieber und schaffe heute mal im Weinberg. Also der hat nein gesagt und ja getan. Der andere sagt, ja, ich gehe und ging nicht. Und diese beiden Buben, Jesus nimmt den Neinsager, weil er das getan hat, als Muster. Aber ich möchte hier etwas rausnehmen, worauf es wirklich ankommt, dass wir den Willen tun des Vaters. Und wir müssen uns entscheiden zwischen Ja und Nein und Ja, damit wir zu einer Ganzheit gelangen. Und nur die Absage gegeben hat und den Willen getan hat, der hat die Fülle erreicht. Also du musst Nein kennen, um Ja sagen zu können. Wir leben also zwischen den Zeiten, zwischen Verheißung und Erfüllung, zwischen Vergangenheit und Zukunft, gestern und morgen. Da leben wir dazwischen. Also da bist du hier gepflanzt, mitten im Garten Eden, so wie diese zwei Bäume. Und es ist der Heilige Geist, der uns Hoffnung gibt. Und wir haben den Geist der Hoffnung und wir leben auf Hoffnung. Der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit, das, was ich nicht tun will, damit ich tue. Und damit ich das, was ich nicht tun will, auch nicht tue. Da sind wir voll und ganz abhängig vom Heiligen Geist. Wir sind dazwischen und wir haben schon die Erstlingsgabe des Geistes nach Römer 8, 23. Wir haben das Pfand, das Siegel, den Scheck. Wir haben das, aber es ist noch nicht eingelöst, Römer 8. Paulus sagt hier, Römer 8, Vers 23 und folgende Verse, auch wir, obwohl wir als Erstlingsgabe den Geist haben, seufzen wir, obwohl wir erfüllt sind, Pfingstler, Charismatiker, seufzen wir in unserem Herzen und warten darauf, dass wir mit der Erlösung unseres Leibes als Söhne Gottes offenbar werden. Wir sind Kinder Gottes, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes, aber wir seufzen. Oh Gott, oh Herr, oh Heiland, oh Majestät oder Lamm. Ich weiß nicht, was du für ein Seufzer da loslässt. Denn wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Wir sind gerettet, doch in der Hoffnung. Hoffnung aber, die man schon erfüllt sieht, ist keine Hoffnung mehr. Wie kann man auf etwas hoffen, das man sieht? Hoffen wir aber auf das, was wir nicht sehen, dann harren wir in Geduld. Und jetzt lernen wir Geduld, die tut uns so Not. Wir leben zwischen zwei Welten und jetzt müssen wir geduldig üben. Wir haben's, ich bin's, aber ich seufze. Ich bin's noch nicht. Ich bin noch nicht erlöst, bin noch nicht am Ziel. Ich habe das Ziel vor Augen. Ich sehe, wo ich hin will. Ich sehe, was auf mich wartet. Ich sehe, was für mich vorbereitet ist. Aber ich habe es noch nicht. Ich habe den Scheck. Wir haben die Erstlingsgabe. Wir haben das Stück Papier. Aber was ist so ein Stück Papier? Das muss eingelöst werden. Aber wir sollten auf dieses Stück Papier sehr sorgfältig aufpassen, denn da hängt was dran, da ist ein ganzes Vermögen an so einem Schrieb. Wir haben die Urkunde oder was es auch immer sein mag. Wir haben die Erstlingsgabe, wir sind Anwärter auf das ewige Leben, Kandidaten. Wir sind schon in der Endrunde, wir sind schon in der Finale. Also jetzt können wir nur noch gewinnen. Wir sind in der Endphase. Wir gehen also in der richtigen Richtung. Wir sind guter Hoffnung und ich weiß, ich bin auf dem Weg. Ich werde das Ziel erreichen mit Gottes Hilfe, mit der Hilfe des Heiligen Geistes. Wir haben also die Verheißung des Vaters. Jesus hat gesagt, also wartet, bis ihr die Verheißung empfangt. Wir haben sie empfangen, wir wissen, das, was alles geweissagt worden ist im Alten Testament, das erfüllt sich gerade jetzt in unserem Leben. Christus ist mein Herr, mein Erlöser, mein Heiland. Gott hat seinen Geist in mein Leben gegeben. Aber ich bin noch immer auf der Erde. Es war so komisch, nach meiner Taufe, und ich möchte allen, die getauft werden, einfach Mut machen. Nach meiner Taufe habe ich im Spiegel geguckt, habe ich gedacht, guck mal, was hat sich bei dir verändert? Die Nase war genauso lang wie vorher. Die Ohren, die Haare, bin nur nass gewesen, mehr und so weiter. Aber sonst, äußerlich hat sich nichts verändert. Ich war so enttäuscht, dass sich äußerlich nichts verändert hat. Innerlich, gut, ich habe einen Bund mit Gott geschlossen, alles, was mir der Pfarrer oder der Prediger erzählt hat, das war alles schön und wahr und gut. Aber äußerlich habe ich gemerkt, guck mal, du hast die gleichen Anfechtungen. Äußerlich sind die ganzen negativen Gedanken noch da. Äußerlich haben mein Vater noch, meine Mutter muss ich gehorchen. Meine Geschwister, die gehen mir auf die Nerven. Äußerlich, aber innerlich bin ich wusste, ich bin jetzt im Willen Gottes. Das ist das Einzige, was ich wusste. Aber mehr wusste ich auch nicht. Und jetzt nach und nach musste ich lernen, im Geist zu wandeln, im Glauben zu wandeln. Paulus sagt also in Oder denn euch und euren Kindern gilt diese Verheißung. Wir haben diese Verheißung, wir haben diese Zusage und wir haben diese Erstlingsgabe, Epheser 1, Vers 13. Wir haben die Rechtfertigung, du bist jetzt Kind Gottes und er ging gerechtfertigt raus, hat aber nichts bekommen. Obwohl der Zöllner und Pharisäer, sie beten im gleichen Tempel, aber der eine ist gesegnet worden, der andere nicht. Wir haben die Sohnschaft, ich weiß, ich bin Kind Gottes, so wie ich nach meiner Taufe das wusste. Ich wusste, ich bin Erbe aller Verheißungen Gottes, das wusste ich, aber ich habe keinen Pfennig in der Tasche. Ich bin ein Erbe, ich habe nicht einmal einen Pfennig, also damals galt noch die D-Mark. Ich habe gar nichts. Man hat mir gesagt, du bist ganz reich in Jesus Christus und so weiter, du bist gesegnet. Musste ich lernen, arbeiten, schuften. Weißt du, all das, was ich so gehört habe und was man verkündigt hat, wenn du Jesus nachfolgst, hast du keine Probleme. Im Gegenteil, ich habe welche gekriegt. Ich habe Jesus bekannt, habe gesagt, Leute, hört mal her, ich bin Kind Gottes geworden. Ach, Strohfeuer, lauter Kritik. Ich bin so kritisiert worden, dass ich gesagt habe, nächstes Mal, wenn ich jemand begegne, werde ich nicht sagen, dass ich Christ bin. Das rächt sich bitter. Die lachen dich aus, die verstehen dich nicht. Oder wenn die fragen, wo warst du am Sonntag? Ich war im Gottesdienst. Ach, so klimperles Verein. Verstehst du? Was weiß ich? Die haben gehört, dass man mit Bench und Mandolin und sowas und Gitarre Gott gelobt hat und nicht mit großer Orgel, großer Gott, wir loben dich. Aber wir sind angesprochen. Und jetzt haben wir das Angebot, wir sind harponiert. Wir sind getroffen oder betroffen vom Evangelium her. Und alle Gottesangebote ohne Annahme sind wertlos. Jetzt muss ich das aneignen, jetzt muss ich sagen, ich habe meinen Scheck und das muss ich jetzt sorgfältig aufbewahren. Ich muss jetzt gucken, wo ich die nächste Bank finde und wo ich dann mein Erbe mir auszahlen lasse. Wer gerettet werden will, muss der Verkündigung des Evangeliums glauben, muss annehmen, was er hört, dass es Wahrheit ist. Er kann es nicht beweisen. Es wäre so einfach und so schön, wenn ich sagen könnte, guck mal, der Herrgott, das ist der Herrgott, so sieht er aus. Ich kann meinen Gott nicht beweisen. Kannst du Gott beweisen? Du kannst sagen, geh in den Wald und guck mal die Bäume an oder im Froschteich und schau die Frösche an oder die Fische im Meer. Du kannst Gott nicht beweisen. Und du hast so viel, ich habe gestern gesagt, der Antichrist hat mehr Argumente als der Christ. Guck mal, er hat alles, der Teufel sagt, das ist alles, was mir gehört, alle Reiche dieser Welt, die kann ich dir geben, Herr Jesus. Und was kann Jesus dir geben? Wo bist du zur Herberge? Kein Platz, wo er sein Haupt hinlegt. Wer unterhält dich? Wer finanziert dich? Wer versorgt dich? Wo ist dein Vater, deine Mutter? Wer sind das? Und wir pendeln so zwischen Erkenntnis und Erfahrung. Wir pendeln dazwischen. Und wir pendeln dazwischen zwischen Glauben und Schauen. Und der Herr sagte zum Thomas, und gestern habe ich das euch gesagt, selig sind die nicht sehen und doch glauben. Selig sind die nicht sehen und doch glauben. Das Erlebte muss also im Alltag umgesetzt werden. Jetzt mein Scheck muss eingelöst werden, vielleicht so bröckelsweise, Stück für Stück. Ich kann nicht den ganzen Scheck auf einmal einlösen, das kann ich gar nicht verkraften. Aber so Stück für Stück. Und dann jetzt löse ich so ein Stück von diesem Scheck ein, wenn es gehen würde. Das Erlebte muss also mit den Gesetzen Gottes im Einklang gebracht werden. Und das ist diese schwierige Welt, in der du als Christ lebst, als Glaubender lebst. Dieses Spannungsfeld. Du bist ausgebürgert aus dieser Welt, bist ein Fremdkörper. Und das bist du. Du bist, wenn du Kind Gottes geworden bist, getauft bist, du bist hier nicht mehr richtig zu Hause. Hast immer ein schlechtes Gewissen. Wenn du lügen solltest, das schaffst du gar nicht, selbst wenn du es wolltest. Oder anders negative Dinge zu tun. Weißt du, du bist nicht hier richtig zu Hause, musst es also mal testen. Geh mal, wenn du in der Welt gelebt hast und geh mal zu deinen alten Freunden, du fühlst dort dich nicht mehr wohl. Du bist bei denen, aber nicht von denen. Du kannst nicht mehr diese Witze, diese Zoten ziehen, da hast einen Frosch im Hals, eine Stimme sagt, tu das nicht lieber, versündige dich nicht, der Herr sieht es. Und wer weiß, wie dann sich das alles so rächt und was werden sie von dir denken? Du bist nicht da richtig und nicht da richtig. Du sitzt zwischen zwei Stühlen sozusagen in der Welt. Also du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir haben das Ziel im Visier. Theoretisch sind wir schon im Himmel, aber praktisch noch hier. Und das ist diese Welt, in der du lebst. Wir haben hier die Anzahlung. Die erste Rate hat der Herr uns gegeben, wir haben das Ticket, wir haben schon die Flugnummer und wir haben uns wahrscheinlich schon auch eingescheckt durch die Taufe, ich weiß schon, wo ich sitzen werde. Die ganzen Reisevorbereitungen sind getroffen, ich habe meine Koffer schon gepackt, ich habe mein Leben in Ordnung gebracht, soweit wie möglich, wieder gut gemacht. Du bist schon durch die Kontrolle durch und es gibt keinen Weg mehr zurück. Du hast dich eingescheckt, deinen Koffer schon abgegeben, aber wir fliegen noch nicht. Und es geht manchmal eine ganze Weile und du sagst, warum geht's nicht weiter? Wir sitzen immer noch am Flughafen, wir sind immer noch an der Startrampe oder Startbahn. Es geht noch nicht los. Und manchmal da hörst du Prophezeiungen, Prophetien, der Herr kommt bald und da hörst du alle merkwürdigen Sachen von der Entrückung. Warum sind wir noch nicht so weit? Schon seit Jahrtausenden wartet man da drauf. Wir haben die Erstlingsfrucht. Wir wissen das alles. Wir wissen, es wird alles gut. Wir haben schon die Kostprobe, wir wissen, wie im Himmel aussieht. Wir haben schon Stunden erlebt von der Herrlichkeit Gottes. Vielleicht wir waren ein paar Sekunden drüben, so durch Schlüsselloch gespickt. Und wir haben die Herrlichkeit des Herrn gesehen, was kein Auge gesehen hat, sondern auf dem Berg der Verklärung, Herr, hier ist gut sein. Das war Petrus und die anderen Apostel. Herr, hier ist gut sein, lasst uns eine Hütte bauen, dir eine, Moses eine und Elia eine. Und dann müssen sie wieder zurück in den Alltag, müssen weitermachen. Und jetzt kommt erst das Kreuz und die große Katastrophe. Wir haben schon die Eindrücke vom Himmel. Oh, das Wort Gottes, ich liebe, das ist so wunderbar, so herrlich. Der Herr spricht zu meiner Seele, du erquickst meine Seele. Und im nächsten Augenblick hast du Anfechtungen. War das alles echt? Hast du es nicht alles einsuggeriert und eingeredet? Und da kommt jemand und redet dumm. Und weiß dennoch, das kann mir niemand nehmen, was ich erlebt habe, das habe ich erlebt. Das kann mir niemand nehmen. Aber du pendelst immer so hin und her. Ich will dir helfen, deine Zweifel zu erleben. Ähnlich bei der Auferstehung. Jesus erscheint, begrüßt sie und sagt, guten Tag, Geschwister, ich bin's, der Gekreuzigte und der Auferstandene. Und dann liest mal bei den Auferstehungsgeschichten und etliche zweifelten. Wir weinten vor Freude, heißt es sogar. Wie kann man vor Freude weinen? Aber anscheinend geht es doch. Also wir weinten vor Freude und jubeln vor Freude und so weiter und waren betroffen und wir zweifelten und etliche zweifelten und nicht nur etliche, eine ganze Menge war das. Die haben Jesus gesehen und haben dennoch gezweifelt. Ist es echt oder nicht? Also das gehört zum christlichen Leben dazu. Gott hat sich uns verpfändet, indem er uns Kostproben gegeben hat, die Kontoauszüge gezeigt hat. Guck mal, das ist alles schon auf dich gebucht. Deine Eigentumsrechte. Jesus sagt ihnen im Johannesevangelium, gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten und will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr da seid, wo ich bin. Er zeigt dir schon deine Grundbucheintragung im Himmel. Guck mal, diese Wohnung links von der Straße nach Jerusalem wirst du wohnen. Aber du hast, nur die Urkunde. Das ist nur ein Stück Papier. Was ist das? Was ist das? Verstehst du, ein Stück Papier? So ein Versprechen der Bibel, eine Verheißung in der Heiligen Schrift. Was ist das? Das kann jeder sagen, das ist meine Wohnung. Aber es steht auf deinen Namen eingetragen. Wir sind immer noch in der Welt, das heißt auf dem Flughafen, immer noch auf der Startbahn und wir haben noch nicht abgehoben. Wir sind immer, wenn du im Flugzeug bist, bist du schon durch die Kontrolle, durch den Check, du bist im Niemandsland. Da nicht mehr richtig und da nicht mehr richtig. Du bist also im Ausland bereits, aber du bist immer noch auf der Erde hier. Wir sind Fremde. Die Bibel spricht von den Gläubigen, die dem Herrn nachfolgen, als Fremdlinge in der Zerstreuung. Wir sind hier nicht heimisch und dort ja auch noch eigentlich nicht. Irgendetwas hält uns zurück. Wir leben also zwischen zwei Welten, zwischen der Zusage und der Erfüllung. Das Kommen Jesu damals, das war die Vorbereitung. Und jetzt kommt Jesus, um den Bösen, den Teufel endgültig zu besiegen und den Kindern Gottes das Reich Gottes zu geben, die Verheißung des Vaters, den Heiligen Geist. Und er hat angefangen, die Gemeinde zu bauen, aber die Gemeinde ist noch nicht fertig. Der Rohbau steht schon. Aber jetzt kommt noch die Inneneinrichtung. Also Gott verwirklicht sich Stück für Stück in unserem Leben. Und die Kinder Gottes wirst du überall auf der Welt finden. Und du siehst, wie Gott die Kinder Gottes sammelt, wie die immer mehr zusammenfinden. Ach, du glaubst auch an Jesus? Du gehörst auch zu der gleichen Sorte? Hast die gleiche Blutsgruppe? Dann sind wir miteinander verwandt. Und ich bin überrascht und begeistert, wie viel Verwandte ich in dieser Welt habe. Die Familie Gottes ist so groß. Halleluja. Und doch sind wir nicht miteinander verwandt. Wir sind verwandt und doch nicht verwandt. Du musst es also, sobald die Leute anfangen mit Gott zu reden, sind wir miteinander verwandt, mit dem Vater. Aber sonst sind wir Fremde, noch nie gesehen. Und manchmal geht es mir so, wenn Brüder kommen von auswärts, die habe ich noch nie gesehen, kenne nur so übers Internet. Und manchmal habe ich den Eindruck, Mensch, wir haben uns schon 100 Jahre gekannt und sind jetzt erst begegnet und fragen uns manchmal, warum wir uns nicht früher begegnet sind. Wir leben also in einer neuen Wirklichkeit als Kinder Gottes. Wir sind schon ein Teil der zukünftigen Herrlichkeit. Wir wissen, wir gehören drüben, wir sind drüben eingetragen. Unser Name steht im Buch des Lebens. Da wird niemand dann was rütteln können. Wir sind begnadigt. Meine Schuld, die gegen mir war und alles, was gegen mich gesprochen hat, ist ausgelöscht. Ich werde nachher noch darauf zurückkommen. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in meinem Herzen. Und jetzt muss ich lernen zu lieben. Die Liebe praktisch umzusetzen. Unser Leben in der Herrlichkeit ist hier in Vorbereitung. Das, was wir drüben leben werden, müssen wir hier auskosten. Deshalb war gestern oder war am Mittwoch das Thema, genieße das Leben, denn das, was du hier machst, wirst du dort vollenden. Das, was dir hier wichtig ist, wird dir dort auch wichtig sein. Wir werden hier erniedrigt und dort werden wir erhöht. Wir werden hier, es wird uns hier geraubt, genommen und geplündert und dort wird uns wieder alles erstattet, wieder erstattet werden. Also wir lösen hier, um dort uns zu binden. Also wir leben eigentlich für die andere Welt. Wir sind mittendrin beim Aufgeben, beim Ausbürgern, beim Losfahren, beim Losreißen von dieser Welt. Und der Heilige Geist hilft unserer Schwachheit, damit wir diese Erstlingsfrucht, das ist in die Papiere, wirklich einlösen können. Im Leben ist es so, du musst vieles hergeben. Aber Jesus sagt, was ihr um meines Namens willen, für mich, aus Liebe zu mir aufgegeben habt, für die Ewigkeit, das ist also gut angelegt. Nicht nur einfach, was hier geraubt und genommen worden ist oder was du verloren hast, nein, du übernimmst das Reich Gottes. Du gibst für Jesus was hier auf und du bekommst von Jesus etwas Ewiges und Bleibendes. Okay, wir leben zwischen ewigen Welten, zwischen Segnung Gottes und der Erfüllung der Segnung, der Verheißung. Wir leben zwischen den Führungen und Bewahrungen Gottes. Und dann endlich komme ich an. Endlich komme ich an. Also Kinder fragen, wann bin ich dort? Wann sind wir dort? Wann kommen wir an? Weißt du, wir sind noch gar nicht richtig losgefahren. Wann sind wir dort? Und so sind wir auch als Gotteskinder manchmal ein bisschen komisch. Bist du bereit für die große Reise? Du hast den Pfand, das Angeld, die Anzahlung, den Heiligen Geist. Und jetzt musst du lernen, Stück für Stück dich auf die Ewigkeit vorzubereiten. Wir sind also eigentlich hier, um uns für die Ewigkeit vorzubereiten. Und wenn du dein Leben erfüllt hast, egal wie gut du warst, wie schlecht du warst, du wirst von dieser Erde abgerufen, wenn dein Leben vollendet ist. Mach dich bereit für die Ewigkeit. Aber jetzt zwischen diesen zwei Welten, zwischen jetzt und hier. In Johannes 16, Vers 14 sagt Jesus, und das Kommende wird er euch verkündigen, der Heilige Geist. Der Heilige Geist sagt, was kommt, was als nächstes dran ist, was Gott für dich vorbereitet hat, was er von dir will, was er von dir erwartet, was er in dein Leben jetzt einpflanzen möchte, wer dich führen und dich leiten möchte. Das Kommende wird er euch verkündigen. Höre, was ist das Kommende? Das, was du hast, das weißt du. Aber das, was du noch nicht hast, muss es dir verkündigt werden, offenbart werden und so weiter für diesen großen, herrlichen Tag des Herrn. Du hast die Erstlingsgabe, aber jetzt muss dir erklärt werden. Edison, als er für die Glühbirne sein Patent bekommen hat und dann kam jemand und sagte, ich möchte dein Patent abkaufen und er war Landjunge, dann sagt er, sagen die Leute, sei doch nicht so dumm. Du kriegst ein Stück Papier und hat einen Scheck bekommen und ein Stück Papier bekommen und sagt, weißt du, das Patent ist viel mehr wert und so weiter. Und das ist ein Dollar, aber nicht schon ein Stück Papier. Auf dem Land haben die mit dem Scheck nicht so gearbeitet. Und dann passiert Folgendes. Dann geht er zur Bank und will seinen Scheck einlösen. Dann sagt er, der Scheck kann nicht eingelöst werden. Und plötzlich war sein erster Gedanke, genau wie die Leute im Dorf gesagt haben, ich kann den Scheck, das ist alles Betrug. Also ich bin einem Betrüger auf den Leim gegangen. Und dann sagt er, warum kann ich nicht einlösen? Ja, Sie müssen gegenzeichnen. Ein Scheck muss man gegenzeichnen. Du musst das, was Gott dir gibt, gegenzeichnen. Dann kannst du es einlösen. Ohne Gegenzeichnen, dass du der Empfänger bist, wird es keine Einlösung geben. Und deshalb auch zwischen dem, was hier auf Erden Gott dir versprochen, verheißen, gegeben, als Pfand dir anvertraut hat, das musst du gegenzeichnen. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Ich denke nur die ganzen Heiligen Daniel, in Babylon, aber nicht von Babylon. Es ist interessant, der Nebukadnezar gab den vier hebräischen Jünglingen sogar babylonische Namen. Die waren Sadrach, Mesach, Abednego und Belsazar, Daniel und so weiter. Aber der hat das nicht angenommen. Die haben sich vor Gott sich so gesehen, wie sie richtig geheißen haben, als israelitische Jungs. Sie waren in Babylon, aber sie waren nicht von Babylon. Sie haben die Speise des Königs nicht angenommen. Sie haben sich distanziert. Sie haben sich nicht gebeugt vor dem Marduk-Standbild, das Nebukadnezar aufgestellt hat. Also sie bewahrten ihre Identität. So, du bist auch hier in dieser Welt, um deine Identität zu bewahren. Du bist in Babylon, in der Verwirrung, dem ganzen Durcheinander, dem ganzen Chaos, den ganzen Lügen, politisch, religiös, gesellschaftlich, aber du musst jetzt das bleiben, was du bist. Ich schicke euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Das ist also die Situation, in der du lebst, mitten und durch diese Probleme. Und der Heilige Geist sorgt, dass du durchkommst, durch die ganze Gottlosigkeit, Versuchung, Prüfung, durch die ganzen Herausforderungen, dass du da das schaffst mit Gottes Hilfe. Und eines Tages wird Gott dich erlösen von all diesem ganzen gefährlichen Zeugs. Wir lassen mehr und mehr. Deshalb beten wir im Vater unser, erlöse uns von dem Bösen. Oder früher hat man gebetet, erlöse uns von dem Übel, was uns gar nicht so schmeckt, was uns gar nicht so bekommt. So, wer voll vom Heiligen Geist ist, ist voller Hoffnung. Deshalb, du kannst nicht genug voll vom Heiligen Geist sein. Römer 15, Vers 13. Denn der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und mit allem Frieden im Glauben. Damit ihr reich werdet an Hoffnung in der Kraft des Heiligen Geistes. Hoffnung, wir leben auf Hoffnung. Unser Leben ist aufgebaut auf Hoffnung. Also, und das, der Geist der Hoffnung, der Heilige Geist, macht mir jeden Tag neue Hoffnung. Ich bin in Christus, ich bin erlöst, ich bin Kind Gottes, ich bin sein Eigentum und ich werde langsam mehr und mehr sein Eigentum, gehen sein Eigentum über. Also es geht nicht von heute auf morgen, dass du gleich sofort Eigentum wirst. Du musst so langsam übergehen, übertragen werden. Mehr und mehr Rechte muss der Herr in deinem Leben bekommen. Römer Kapitel 8, Vers 33, da geht es um die Rechtfertigung. Zuerst einmal, du bist ein Sünder. Und das bleibst du. Eigentlich bis zu deinem Tod bleibst du in dieser sündigen Welt und sündigen Gesellschaft. Du bist in einem Morast. Und du versündigst dich immer wieder, selbst wenn du es nicht willst. Aber wir sind vor Gott, nach Römer 8, 33, gerechtfertigt. Wer könnte es wagen, Römer 8, 33, die von Gott Auserwählten anzuklagen? Wer will es wagen, den Finger auf die zu richten und sie anzuzeigen, sie anzuklagen? Wer will das wagen, die Auserwählten Gottes anzuklagen? Niemand, denn Gott selbst hat sie von aller Schuld freigesprochen. Du bist frei, deine Sünden sind vergeben, du bist mein Eigentum. Wer will die Auserwählten Gottes verklagen? Und nach Galater 3, Vers 13, da bist du Sklave auf der einen Seite, Sklave der Sünde, verflucht und dem Gesetz und so weiter. Und Christus ist für dich gestorben. Da heißt es, Galater 3, Vers 13, von diesem Fluch des Gesetzes hat uns Christus erlöst, als er am Kreuz starb, hat er diesen Fluch auf sich genommen. Aber du wartest noch auf die Erlösung. Du bist immer noch bei diesen verdammten Deutschen, bei diesen verdammten Amerikanern, bei diesen verdammten Juden oder Russen oder Chinesen. Du musst mit diesem Volk leiden. Wenn es dem Volk schlecht geht, geht es dir auch schlecht. Geht es dem Volk gut, geht es dir auch gut. Du bist noch unter diesem Fluch und du musst arbeiten. Und im Schweiß deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, steht in der Bibel. Also wir sind unter dem Fluch, obwohl wir keine Sünde mehr haben. Wir sind von der Sünde gewaschen und gereinigt. Also von diesem Fluch sind wir erlöst. Aber der Widerspruch ist, mit Schmerzen kriegen die Frauen Kinder. Schwitzen muss man nach wie vor. Der Boden ist verflucht, da wird es immer enger, immer mehr Leute. Die sozialen Probleme nehmen immer mehr zu. Nach Epheser Kapitel 1, Vers 7, Kapitel 4, Vers 32 und so weiter, steht der gerechtfertigte, geheiligte Mensch, steht er vor Gott als Schuldner und empfängt den Schuldnererlass und seine Vergebung. Dir sind deine Sünden vergeben. Hast du was gespürt, als du Jesus angenommen hast? Viele Leute, wenn sie Jesus ihr Leben geben, wer will Jesus annehmen und die Hand strecken? Viele haben gesagt, ich habe nichts gespürt. Ich habe nichts gespürt. Ich habe auch nichts gespürt, Großes. Aber ich habe plötzlich gemerkt, bei mir hat sich was verändert, Stück für Stück. Ich habe ja zu Jesus gesagt, wenn du heiratest und gehst zum Standesamt, ich weiß nicht, wie viele von euch verheiratet sind, aber nehmen wir mal an, du gehst zum Standesamt, dann bist du so aufgeregt, dass du das andere gar nicht merkst. Dann fragt dich der Standesbeamte, möchten Sie die Frau, möchten Sie den Mann? Und du musst nur ja sagen. Und mit diesem Wörtchen ja ist schon alles passiert. Und jetzt kommt nachher die Rechnung, die Quittung. Jetzt musst du natürlich jetzt mit diesem Ja ausleben, bis dass er euch der Tod scheide. Aber dieses Wörtchen, ich weiß nicht, ob ich was Großes gespürt habe bei diesem Ja. Oder bei der Heirat oder bei der Trauung, bei dem Zeremoniell. Deshalb ist es nicht wichtig, dass du spürst nachher die Tragweite, was da nachher kommt. So ist das Leben aufgebaut. Und so ist auch das ewige Leben, das geistliche, das göttliche Leben aufgebaut. Du stehst vor Gott als Schuldner. Du weißt, ich habe was verbrochen, Epheser 1, Vers 7 und so weiter. Denn durch sein Blut hat er am Kreuz vergossen, was er vergossen hat, sind wir erlöst, sind unsere Sünden vergeben. Und das verdanken wir allein Gottes unermesslicher großer Gnade. Und dann Epheser 4, Vers 32. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott auch euch vergeben hat. Also, Gott hat mir vergeben und in dem Maße, wie ich vergebe, vergibt Gott mir. Also mir wurde vergeben, jetzt muss ich vergeben. Und wenn ich nicht vergebe, dann komme ich als Kind Gottes zu den Folterknechten. Und das ist, warum ganz besonders Christen, die bekehren sich, werden gesund sogar, geheilt, von Gott gesegnet. Und dann wird es schlimmer, manchmal sogar siebenmal schlimmer wie vorher. Die kommen zu den Folterknechten. Weißt du, Gott hat dir alles vergeben. Und dann fragt der Heiland, und wie sieht es jetzt bei dir? Kannst du dem Kauz da vergeben? Kannst du diesem Banditen da vergeben? Kannst du dem Räuber da vergeben? Kannst du dem Ehebrecher vergeben? Kannst du dem Hurer vergeben? Kannst du dem Lügner vergeben, der dich so betrogen hat, der dir das Geld aus der Tasche gezogen hat, dich über den Tisch gezogen hat? Kannst du denen vergeben? Nein, 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 nein. Komm, wir gehen zum Gericht. Und viele Christen sitzen dann beim Gericht. Und dann wundern sie sich nachher, wenn sie beim Gottesgericht sitzen und wenn Gott sie dann herrichtet und sagt, und wie ist es bei dir? Du Schalk, ich habe dir so viel vergeben, die ewige Schuld, und du bist diese kleinen Dinge, die da jetzt in deinem Leben so anstehen, bist nicht bereit zu vergeben. Wir stehen auf der einen Seite als Feinde Gottes, als Menschen natürlich, immer wieder, nein, Herr. Und wie oft sagst du als Kind Gottes Nein zum Herrn? Sei ganz ehrlich, du gehörst Jesus, aber du bist so ein widerspenstiges Mädchen, so ein widerspenstiger Junge. Immer wieder, wenn Gott was will, ist immer Nein. Aber dann bist du um die Ecke, naja, was würde der Heiland tun? Was würde Jesus tun? Und dann überlegst du, ich gehe doch in den Weinberg. Ich werde doch das tun, was der von mir gewollt hat. Und dann änderst du deine Meinung und dann kommst du zu einem Ganzen. Zuerst ist es Nein. Und ich denke, das ist das Erste, was in unserem Leben auch immer passiert, wenn es um den Willen Gottes geht. Zuerst mal Nein. Aber das ist dieses ganze Werden unseres geistlichen Lebens. Aber ich bin nicht bei diesem Thema, was ich euch sagen will, diese zwei großen Welten, Plus und Minus. Auf der einen Seite bist du der Feind Gottes und auf der anderen Seite bist du ein Freund Gottes. Und Gott sagt dir alles, was du machen solltest, vertraut dir alles an. Nach 2. Korinther 5, Vers 18, da heißt es, all dies verdanken wir Gott, der durch Christus mit uns Frieden geschlossen hat. Er hat uns beauftragt, diese Botschaft überall zu verkündigen. 2. Korinther 5, Vers 19, denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, mit der ganzen Welt, indem er den Menschen ihre Sünden nicht mehr länger anrechnet. Gott rechnet nicht mehr die Sünden an. Und deshalb solltest du auch die Sünden den Leuten nicht anrechnen, die Fehler, die sie gegen dich begangen haben. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt hinaus zu posaunen, zu verbreiten, steht bei mir. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag Gottes. Du siehst also, wir sind versöhnt worden. Gott hat uns versöhnt. Wir predigen die Versöhnung, wir geben die Versöhnung weiter. Und in dem Maße, wie wir die Versöhnung predigen und ausleben und weitergeben die Versöhnung, in dem Maße kommt der Friede Gottes über uns. Nach Epheser Kapitel 1, Vers 5, wir sind Fremde und doch Söhne und Töchter Gottes. Von Gott adoptiert, persönlich. Das ist dieser Widerspruch. Ich bin in der Welt und nicht von der Welt. Ich bin adoptiert, aber ich habe immer noch meinen alten Namen. Das muss mich angewöhnen, wie ich jetzt heiße. Man muss diesen Schriftzug üben, jetzt den neuen Namen zu formulieren. Das sind wichtige Heilserlebnisse, die Vergebung. Das zeigt die Früchte, die Auswirkungen in meinem Leben. Die Erlösung, das geht auf die Wurzeln. Zeigt, wie tief das gegangen ist, die Erlösung, ob es Tiefgang hat. Römer Kapitel 5, Vers 10. Als wir noch Feinde Gottes waren, hat Gott uns durch den Tod seines Sohnes mit sich selbst versöhnt. Wie viel mehr werden wir jetzt, da wir jetzt Frieden mit Gott haben, am Tag des Gerichts bewahrt bleiben, nachdem ja Christus auferstanden ist und lebt. Also, wir haben Frieden mit Gott, wir sind versöhnt und wir werden es haben an jedem Tag, wenn es erscheint, wenn es soweit ist, oder die Sohnschaft. Als Kinder Gottes, Römer 8, Vers 17, als seine Kinder aber sind wir gemeinsam mit Christus auch seine Erben. Und leiden wir jetzt mit Christus, so werden wir auch einmal mit ihm in der Herrlichkeit sein und die Herrlichkeit mitteilen. Also in dem Maße, wie du jetzt für Jesus leidest, in dem Maße wirst du Herrlichkeit und an seiner Herrlichkeit teilnehmen. Das ist so widersprüchlich. Je mehr du hier für Jesus leidest, desto mehr nimmst du an der Herrlichkeit teil. Wie leide ich eigentlich für Jesus? Weißt du, das ist ganz praktisch. Du tust etwas und du kriegst kein Dankeschön. Und je weniger Dankeschön du hier auf dieser Welt von Menschen bekommst, desto mehr Dankeschön hast du nachher im Himmel. Und deshalb ist es gar nicht so gut, wenn Leute sich bei dir bedanken und sagen, ach, ich danke ihnen, was sie mir angetan haben, wie lieb sie waren. Vergiss das, ist alles schon beim Teufel. Und du hast einen Lohn schon dahin. Aber wenn die Leute dir nicht danken, im Gegenteil, dich noch anspucken dafür, dann hast du einen Lohn bei Gott im Himmel. Wenn wir mit Christus mitleiden, wir sind in so einer spannungsvollen Situation. Die Welt ist so Spannung. Und das muss ich alles ertragen, um Jesu willen. Weißt du, getauft werden, begraben werden und auferstehen, das geht ruckzuck. In 5 Sekunden bist du fertig. Aber du brauchst 50 Jahre, bis du deine Taufe so richtig auslebst. Bis du deine Taufe so richtig praktisch umsetzt. Ich habe jemanden mal getauft. Und auch nach der Taufe, wie geht es jetzt weiter? Und eigentlich so vielleicht 3, 4 Wochen später, Dann habe ich gesagt, wie geht's Ihnen so? Mein alter Adam kann schwimmen. Mein alter Adam kann schwimmen. Der ist wieder oben. Das war begraben. Und die Bibel sagt, und haltet euch dafür, dass ihr der Sünde gestorben seid. Deine alte Eva kann schwimmen. Und zwar sehr gut. Die hält sich oben. Und jetzt kommen die Spannungen, die wir austragen müssen. Ich möchte 4, 5 Spannungsfelder heute anschneiden, die du ausbaden musst, in denen du leben musst, dich bewähren musst. Zuerst einmal das Spannungsfeld Zukunft und Gegenwart. Jetzt, wo du dein Leben jetzt anschaust, wir haben die Erlösung, Epheser 1, Vers 7. Wir sind erlöst, aber wir warten auf die Erlösung. Paradox. Und jetzt, wenn so ein Heide oder Gottloser oder oberflächlicher oder scheinheiliger Theologe diese Stelle liest und sagt, guck mal, das sind alles Widersprüche. Einmal sagt der Herr so und dann schreibt der Paulus so, derselbe Paulus womöglich. Wir haben die Erlösung. Wir warten auf die Erlösung. Kolosser Kapitel 1, Vers 14. Durch ihn sind wir erlöst. Unsere Sünden sind vergeben. Denn wir können auch später gehen. Wir sind geheilt. Wir sind befreit. Satan ist besiegt. Und ich muss doch immer mit dem Teufel mich ständig noch rumquälen. Aber dann Römer 8, 23. Wir warten auf die Erlösung. Wir sind erlöst. Und wir warten auf die Erlösung. Ist das nicht ein Widerspruch? Ich bin geheilt und ich warte auf meine Heilung. Ich bin befreit und ich warte auf meine Befreiung. Das musst du ertragen. Das ist dein Schlachtfeld, wo du in deinen Gedanken klarkommen musst. Da brauchst du die Hilfe des Heiligen Geistes, der deiner Schwachheit hilft. Epheser 4, Vers 30. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott euch ihn schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt, dieses Pfand gegeben. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Der Heilige Geist sagt dir ständig, permanent, Johannes, deine Sünden sind bezahlt. Du bist in Jesu Wunden geheilt. Du bist durch die Kraft Jesu befreit. Immer wieder, der Heilige Geist, ihr seid versiegelt. Aber das musst du immer wieder fragen, Heiliger Geist, wie sieht's aus? Du bist befreit. Du bist gesegnet. Es ist genau das Segen. Du wirst berührt, jemand segnet dich, besetzt dich mit Gott, belastet dich mit Gott. Und jetzt musst du ständig dafür halten, ich bin gesegnet und ich bleib gesegnet. Und der Heilige Geist bestätigt, gibt meinem Geist das Zeugnis, dass es so ist. Du bist in einem Spannungsfeld. Wir haben das ewige Leben. Okay. Wir ergreifen das ewige Leben. Und ich muss kämpfen, ringen, Tag für Tag, Stunde für Stunde, um das ewige Leben. 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens, erringe so das ewige Leben. Obwohl ich das ewige Leben habe, muss ich tagtäglich mich bemühen und das Leben erkämpfen. Jeden Tag. Dazu hat Gott dich berufen, Timotheus, und du hast vor vielen Zeugen das bekannt, dass du den guten Kampf des Glaubens kämpfen willst für deine Erlösung. Wir sind schon Söhne Gottes, Römer 8, Vers 14. Und wir erwarten die Sohnschaft. Eieieiei. Wir sind Söhne Gottes. Wir sind Töchter Gottes. Römer 8, 23. Auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, warten voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich nimmt und auch unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Wir warten. Bestellt und nicht abgeholt. Das ist die Situation, ich warte. Ich warte, bis der Herr kommt. David Livingston, als er auf dem Sambesi-Fluss war, plötzlich geht ihm sein Geld aus und er muss nach London, nach England zurück. Und dann hat er seine Mamelucken stehen lassen. Er hat gesagt, bleibt hier, ich komme zurück. Ich komme zurück. Ich komme von England zurück und ich werde dann wieder mit euch, ich benutze euch weiter als meine Träger, als meine Mitarbeiter, aber bleibt hier. Die haben dann sich niedergelassen, so ein Lager gebaut und sind geblieben. Und dann kamen die Einheimischen, das sind die typisch Weißen, die versprechen und die halten nichts. Das sind die Missionare, die versprechen und die halten nichts. Aber die Mamelucken haben gesagt, wir kennen unseren Vater. David Livingstone, wenn der was sagt, er hält sein Wort. Und es sind fast über 1,5 Jahre vergangen und unser David Livingstone ist nicht gekommen. Und die Leute ringsherum spotten, ist halt blöd, ist halt dumm. Und so spotten die Leute auch über dich. Du wartest auf Jesus. Du wartest auf die Herrlichkeit. Du wartest auf die Offenbarung deiner Erlösung und was sonst noch alles. Und so, die spotteten. Und eines Tages, am späten Nachmittag, duck, 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 Geräusche auf dem Sambesi, was sie noch nie gehört haben. Kein Einheimischer. Dämonen kommen natürlich, Teufel kommt jetzt. Und dann kam ein Dampfschiff. Und in diesem Dampfschiff war David Livingstone. Es lohnt sich zu warten. Es lohnt sich zu warten auf unsere Erlösung, die kommt. Und der Teufel möchte, dass du so schnell wie möglich aufgibst. Deshalb gib nicht auf. Wir haben dieses Pfand, dieses Angeld, diese Anzahlung, die Erstlingsgabe bekommen. Und wir warten. Wir warten auf die Erlösung der Kinder Gottes. Wir sind schon im Reich Gottes und wir erben das Reich Gottes. Wieder so paradox. Kinder Gottes, wir müssen mit Paradoxe, mit Widersprüchen, mit Gegensätzen leben. Und wenn du das nicht kannst, kannst du nicht Kind Gottes sein. Kannst das Reich Gottes nicht ererben. Du musst also beides, ich habe beides gelernt, sagt Paulus, sowohl als auch. Ich habe das Reich Gottes, ich weiß, dass ich dazu ein Teil bin und dass ich tagtäglich nach dem Reich Gottes trachte. Und ich werde das Reich Gottes ererben, Epheser 5, Vers 5. Denn eins ist klar, wer ein ausschweifendes, schamloses Leben führt, für den ist kein Platz in der neuen Welt Gottes, in der Gott und Christus herrschen werden. Also du siehst, also ich muss ausleben, das Reich Gottes hier, und beweisen, dass ich ein Teil des Reiches Gottes bin, dass ich würdig bin des Reiches Gottes. Und dann lese ich weiter, das gilt auch für alle, die noch von Habgier besessen sind, denn solche Menschen beten ihre eigenen Götzen an. Also, dass du dich weg von den Götzen hin zu Gott bekehrst. Gott hat uns verherrlicht. Weißt du, Gott hat uns einen Platz reserviert im Himmel, dieses in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit. Und er wird uns verherrlichen. Also er hat uns verherrlicht und er wird uns. Römer 8, Vers 30. Und wenn Gott dafür bestimmt hat, und wen Gott dafür bestimmt hat, den hat er auch in seine Gemeinschaft berufen. Wen er aber berufen hat, den hat er auch von seiner Schuld befreit. Und wen er von seiner Schuld befreit hat, der hat schon im Glauben Anteil an seiner ganzen Herrlichkeit. Also, die Sünde drückt mich nicht mehr, der Schuh drückt mich nicht, die Lasten, die Macht der Sünde ist in meinem Leben gebrochen, der Satan hat kaum noch Einfluss auf mein Leben, also eines Tages bin ich bei Jesus. Eines Tages löse ich mich auf. Durch Warten und Hoffen und Harren und so weiter, durch die Hoffnung. Die Hoffnung lässt nicht zustande werden. Also zwischen einst und jetzt, in diesem Spannungsfeld sind wir. Gegenwart und Zukunft, zwischen Sein und Werden. Zwischen noch nicht haben und jetzt schon haben, besitzen. Christus ist der Erstling, du hast Jesus als Ersten in deinem Leben angenommen. Wie viele Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden? Also heute mache ich doch Bibelarbeit. Und ich denke, es ist wichtig, dass du ein Fundament hast für dein Leben. Dass du weißt, also egal wie angefochten ich werde, und viele Gottes Kinder werden tagtäglich angefochten, ganz besonders, ich habe und ich werde es haben. Bin, aber ich bin es doch noch nicht ganz. 1. Korinther 15, Vers 20. Tatsächlich aber ist Christus der Erste von den Toten auferstanden. Und so können wir sicher sein, dass auch die übrigen Toten auferstehen werden. Christus ist der Erste. Wir haben also das Angeld, die Anzahlung, den Beweis. Er lebt, das Grab ist leer. Und so gibt er auch den Seinen dieses Recht der Auferstehung. Und in Römer 8, 23, das ist eine ganz wichtige Schlüsselstelle. Und ich denke, dass wenn du das so verinnerlichst, Römer 7, Römer 8, was dann nachher im Römer 8 alles so ist, was du in Christus hast und noch nicht hast, bist und noch nicht bist. Erlösung ist etwas Kompliziertes. Wer kann selig werden? Bei Menschen ist es unmöglich, bei Gott ist aber alles möglich. Dieses Unausgeglichensein, dieser Minuspunkt, dieses Dazwischen, das ist bei Gott möglich. Der Heilige Geist füllt diese Lücke auf und hilft unserer Schwachheit. Das, was nicht möglich ist, ist bei Gott möglich. Deshalb auch Römer 8, 23. Aber auch wir selbst, denen Gott bereits jetzt schon seinen Geist als Anfang des neuen Lebens gegeben hat, waren voller Sehnsucht darauf, dass Gott uns als seine Kinder zu sich aufnimmt und unseren Leib von aller Vergänglichkeit befreit. Das wäre fantastisch. Und darauf können wir zunächst nur hoffen und warten, obwohl wir schon gerettet sind. Wie schön wäre es, ich bin gerettet, mir sind die Sünden vergeben, bin Kind Gottes, habe keine Sünden mehr, muss auch dementsprechend gleich sofort gesund werden, muss sofort perfekt werden, muss bei mir alles klappen. Aber wir warten auf die Erlösung. Hier habe ich gelesen, wir warten, obwohl wir schon gerettet sind. Wir hoffen, obwohl wir schon gerettet sind. Obwohl wir schon den Heiligen Geist haben. Obwohl wir schon versiegelt sind. Wir genießen das jetzt und es ist noch nicht das andere da, worauf wir warten, worauf wir hoffen, diese Erfüllung. Das Heil ist gegenwärtig und zukünftig zugleich. Alles, was wir haben, das erwarte ich erst. Und alles, was wir erwarten, das habe ich schon. Puh, verrückt. Verrückt. Den Scheck habe ich, aber noch nicht eingelöst. Die Verheißung habe ich, aber noch nicht eingelöst. Wir haben die Anzahlung, den Unterpfand, das Angeld. 2. Korinther 1, 22, so drückte er uns sein Siegel auf. Wir sind sein Eigentum geworden. Gott, das Geschenk des Geistes in unserem Herzen ist Gottes sichtbares Pfand dafür, dass er uns noch viel mehr schenken wird. Also er hat das Siegel aufgedrückt. Wir sind versiegelt. Und du hast das Zeugnis des Heiligen Geistes. Und weißt du merkst manchmal, wenn du nachts im Kampf bist, im Zweifel bist und nachts wirst du angegriffen, weil der Teufel nachts arbeitet. Sein Wirkungsgebiet ist nachts. Tagsüber, dann hat er nicht so viel Macht. Wir sind Kinder des Lichtes und wer des Tages wandelt, stößt sich nicht, steht in der Bibel. Also am Tag hast du wenig Probleme mit dem Teufel. Deine ganzen satanischen, dämonischen, okkulten Probleme, die tauchen nachts auf. Nachts ist Stunde der Finsternis, Reich der Finsternis ist Satansreich, nachts und so weiter, da wirst du angegriffen. Aber du merkst plötzlich, in dir sind zwei Seelen, zwei Geister. Der Geist Gottes sagt, mein Kind, du gehörst mir, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Und dann schreist du, Jesus! Hat sich das Blatt gewendet und der Teufel haut ab und so weiter. Du siehst also, du musst nur den Namen Jesus anrufen und die unsichtbare Welt löst sich auf, diese satanische unsichtbare Welt, und die göttliche Welt kommt zum Greifen. Aber gerade nachts passiert das. Nachts ist ein Schlachtfeld. Oder nachts die ganzen okkulten, dämonischen Kämpfe. Also das ist der Zustand. In 2. Korinther 5, Vers 5, wir wünschen uns nicht etwa den Tod herbei, keiner von uns, sondern wir möchten mit dem Leib überkleidet werden, überzieht, dass der Leib überzogen wird, damit alles Vergängliche vom Leben überwunden wird. Dann Vers 5, darauf hat uns Gott vorbereitet, indem er uns seinen sicheren Pfand gegeben hat dafür, jenen Geist. Deshalb sind wir jetzt schon zuversichtlich, auch wenn wir unseren irdischen Leib noch nicht bei Gott zu Hause vorfinden. Also ich habe den Himmel in mir, aber ich war noch nicht im Himmel. Das Neue Testament kennt einen Begriff, offenbar werden, der Söhne Gottes, der Kinder Gottes, Kolosser Kapitel 3, Vers 4. Doch wenn Christus unser Leben erscheinen wird, dann wird in Herrlichkeit sichtbar werden, dass ihr mit ihm lebt, gelebt habt und mit ihm weiterleben werdet. Es wird erscheinen. Also, du bist in diesem Spannungsfeld. In dem Zustand, in der Stellung und Zustand. Also du weißt, ich bin gestorben, mich gibt's nicht mehr, ich existiere nicht mehr, mich kann niemand was antun, mich kann niemand mehr beleidigen. Also wenn du gestorben bist, da kann man dir eine Ohrfeige geben, links und rechts, du reagierst nicht drauf. Und dann weißt du, man kann dich kneifen und du sagst nicht Aua. Dann bist du gestorben. Wir sind gestorben. Römer 6, Vers 6 oder Kolosser 3, Vers 3 oder Galater 2, Vers 19. Wir sind gestorben. Ja, das wäre schön, wenn ich tot wäre. Dann könnte ich nicht mehr krank werden. Dann könnte der Teufel mir nichts zufügen, könnte mir nichts mehr geraubt werden. Guck mal, dann erzählen sie nur gute Sachen über mir, wenn ich tot bin, wenn ich nicht mehr da bin. Wir sind gestorben. Römer 6, Vers 6. Damit steht fest, unser früheres Leben endete mit Christus am Kreuz. Unsere von der Sünde beherrschtes Wesen ist vernichtet und wir müssen nicht mehr länger der Sünde dienen. Herrlich, Halleluja. Und dennoch, Kolosser 3, Vers 5, ich muss täglich meine Glieder kreuzigen. Ständig auf die Finger klopfen und sagen, nein, die Zunge in Zaum halten, die Ohren zuhalten. Ich muss also meine Glieder ständig kreuzigen. Kolosser 3, Vers 5. Also trennt euch ganz entschieden von allen selbstsüchtigen Wünschen. Das würde mir jetzt gut tun. von all den selbstsüchtigen Wünschen, wie sie für diese Welt kennzeichnend sind. Trennt euch von sexueller Zügellosigkeit, von ausschweifenden Leben, von Leidenschaften und Lastern, aber auch von der Habgier, die den Besitz für das Wichtigste hält und zu ihrem Gott gemacht hat. Also, wir sind gestorben, aber ich muss ständig sagen, nein, 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 nein. Ich kann auf meinem Fahrrad fahren. Muss nicht gleich Cadillac sein. Oder sexuelle Wünsche, Zügellosigkeit, ausschweifendes Leben, Laster. Kreuziget den alten Menschen, wie das da aussieht. Wir sind neue Menschen. Wir sind neue Kreaturen in Christus. Und dennoch, Kolosser 3, Vers 10, jetzt habt ihr neue Kleider an, denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott hat euch erneuert und ihr entsprecht nicht mehr und ihr entsprecht mehr und mehr seinem Bild, nachdem er euch geschaffen hat. So habt auch ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer mehr, was ihm gefällt. Also, wir sind neue Menschen. Und dann sagt der Herr auf der anderen Seite, erneuert euer Denken. Täglich, Römer 12. Erneuert euer Denken. Oder ihr seid das Licht. Und dann heißt es weiter im Wort Gottes, lasst euer Licht leuchten. Also, sein und nicht sein. Und dazwischen. Wir sind also Heilige Gottes. Alle, die Christus angenommen haben, die in den Sünden vergeben sind, die den Heiligen Geist haben, das sind Heilige, durchweg. Kolosser 3, Vers 12. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, zu ihm gehört ihr und so weiter. Darum solltet ihr auch untereinander auch herzlich lieb haben, Barmherzigkeit, Güte und Bescheiden, Nachsicht und Geduld üben. Ihr seid Heilige und dann gleichzeitig, wir sollen geheiligt werden. Und noch schlimmer. In Hebräerbrief, jaget nach der Heiligung, ohne welche niemand den Herrn sehen wird. Wir sind Heilige und wir werden geheiligt. 1. Thessalonicher 5, 23. Möge Gott euch mit seinem Frieden erfüllen und euch helfen, ohne jede Einschränkung zu ihm zu gehören. Ständig sagen, ich gehöre Gott, ich werde das nicht tun. Ein Kind Gottes ziemt sich das nicht. Er bewahre euch, damit ihr fehlerlos seid am Geist, Seele und Leib, wenn unser Herr Jesus Christus wiederkommt, also dass alles bewahrt wird. Und dann wir jagen nach der Heiligung. Wir sind vollkommen. Wir sind noch nicht vollendet. Und da stehen wir dazwischen. Wir sind zwischen dem, was geworden ist und das, was werden soll. Wir stehen dazwischen. Kolosser 2, Vers 10. Wir jagen nach der Vollkommenheit. Wir streben nach der Vollkommenheit. Wir sind vollkommen. Aber wir sagen täglich, Herr, verbessere mich. Es gibt noch mehr Perfektionismus bei dir, noch mehr Vollkommenheit bei dir. Mach mich völliger und völliger und völliger und völliger und völliger und völliger. Das sind wir sind auf der Jagd. Philipper 3, Vers 12. Dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch lange nicht erreicht habe. Du musst sehen, Apostel Paulus, das ist mir klar, ich habe noch nicht alles erreicht. Dass ich noch nicht am Ziel bin. Also, wir sind vollkommen, wir sind vollendet, wir sind erlöst, wir sind Kinder Gottes. Unser Name steht im Buch des Lebens. Und dann dieser Widerspruch. Doch ich setze jetzt alles daran, dass ich das Ziel erreiche, damit ich den Siegespreis einmal in die Hand nehmen kann. Und nicht nur ich, sondern alle, die zu Christus auch gehören. Wir sind auf dem Weg der Vollendung. Wieder ein Widerspruch. Christus wohnt in uns. Steht in der Bibel, Kolosser 1, 26 und 27. Christus wohnt in uns. Das ist eine Wahrheit, ein Fakt, eine Tatsache. Und er soll in uns wohnen. Wie das Gebot. Sorgt dafür, dass er bei euch sich wohl aufhält. Christus wohnt in uns, Kolosser 1, 26. Ihr habt erfahren, dass ihr von Anfang der Welt, was allen Menschen vor euch verborgen war, ein Geheimnis, das sich jetzt in Christus erfüllt oder enthüllt worden ist. Ihnen wollte Gott zeigen, wie unbegreiflich und wunderbar dieses Geheimnis ist, das allen Menschen auf dieser Erde gilt. Christus lebt mitten unter euch und er hat euch die Hoffnung auf Herrlichkeit geschenkt. Christus lebt mitten unter euch. Und dann Epheser 3, Vers 12. Jetzt können wir zu jeder Zeit furchtlos und voller Zuversicht zu Gott kommen, weil wir an ihn glauben. Wir leben in einem Spannungsfeld Gottes Werk und unser Werk. Das ist auch mir manchmal so komisch und so schwierig herauszufinden, was bin ich und was ist Gott? Was muss ich tun und was muss Gott tun? Ich weiß nicht, und ich möchte euch helfen. Einfach, was ich hier weitergebe, ist meine Erfahrung. Wir leben mit beiden Beinen auf dieser Welt. Einmal stehe ich auf dem linken Bein, einmal auf dem rechten. Und wir müssen Schritt für Schritt so weitergehen. linker Fuß, rechter Fuß. Und so gehen wir Schritt für Schritt weiter. Was ist Gottes Werk und was ist mein Werk? Auf der einen Seite, Gott wirkt alles, gibt das Wollen, das Vollbringen. Und auf der anderen Seite, schaffet mit Furcht und Zittern eure Seligkeit. Alles ist uns geschenkt auf der einen Seite und doch muss auf der anderen Seite alles errungen werden, 2. Petrus 1, Vers 3. Unsere Heiligung ist eine Tat Gottes. Er ist uns gemacht worden zur Heiligkeit, zur Gerechtigkeit, zur Weisheit, zur Erkenntnis und so weiter. Und dann muss ich nach der Heiligung nachjagen. Das ist nichts und das ist nichts und das ist nichts. Und das frommt mich und das bessert mich nicht. Mir ist alles erlaubt, aber nicht alles bringt mich weiter. Ist alles ein Geschenk auf der einen Seite und dann auf der anderen Seite Gebot, ganz Gabe und dann ganz Aufgabe. Und da stehe ich dazwischen. Der Glaube erlebt diese Spannung. Einmal alles aus Gnaden, alles geschenkt, alles gegeben, alles umsonst und dann ich bin verantwortlich. Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Auf der einen sagt der Herr, ich will über dich wachen, dich behüten, beschützen und dann muss ich meinen Teil tun. Die nächste Spannung, in der wir stehen als Kinder Gottes, ist Himmel und Erde. Christus der Erhöhte, Philipper 2, Vers 9. Und dann zugleich der in mir Wohnende. Wenn du logisch denkst, und die Deutschen sollten logisch denken, hat der Billy gesagt. Die denken logisch, sollten logisch denken. Der wohnt im Himmel. Und dann, wo zwei oder drei sind, ist er auch mitten unter ihnen. Und dann wohnt er noch in mir. Also ist er so zerteilt. Wie funktioniert das? Hier auf Erden und dann im Himmel. Und er ist gen Himmel aufgefahren. Wir haben diese Beweise, dass er dort ist. Sitzt in seiner Majestät, also der rechten Hand der Majestät. Stephanus hat ihn gesehen. Johannes sieht den Himmel offen, das Lamm auf dem Thron. Und der Christ, der lebt hier auf dieser Erde und weiß, Christus in mir, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Und diese beiden, das alles zu verkraften, buchstäblich zu nehmen. Und es ist interessant, im Epheserbrief spricht Paulus fünfmal, wir sind versetzt an himmlische Örter. Fünfmal, das muss man ernst nehmen. Eine Sache, die nur einmal ist, okay, zweimal, kann sein. Aber wenn jemand fünfmal sagt, wir sind versetzt mit Christus an himmlische Orte, das muss echt sein. Da ist was dran. Und das sind einige Bibelstellen. Und Jesus sagt, Vater, ich bete, Johannes 17, Vater, ich bete, erhalte sie in der Welt. Sie sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Und dann diese himmlische Wohnung da drüben. Der Christ erlebt nicht nur die Kreuzigung, nicht nur die Auferstehung, der Christ erlebt auch die Himmelfahrt, Epheser 2, Vers 6. Der wird mit Christus versetzt an himmlische Orte, in himmlische Welten. Eigentlich, wenn du gläubig bist, lebst du nicht mehr auf dieser Welt, wenn du echter Gläubiger bist. Du lebst in der himmlischen Welt, du begegnest Engeln, du begegnest Dämonen. Die unsichtbare Welt gehört auch dazu. Du begegnest Fürsten, Mächten und Gewalten. Du kämpfst mit Fürsten und Gewalten. Und du schöpfst deine Kraft aus der Welt Gottes. Johannes sagt, ich war am Thron Gottes. Komm herauf und er sieht das neue Jerusalem. Du musst nicht warten, bis du scheintot bist und dann irgendwie eine himmlische Erfahrung machst. Du kannst jetzt, wenn du mit Gott wandelst, du kannst entrückt werden, bevor du entrückt wirst. Du kannst himmlische Welten erleben. Du kannst sehen und schmecken, wie freundlich der Herr ist. Und die meisten Gotteskinder, die sind Versager, weil sie keine Erfahrung mit der unsichtbaren Welt hat. Wer in Sprachen betet, der baut sich selbst zum Beispiel. Das ist auch ein Kapitel für sich selbst. Gehört auch zu diesem Eingang in die himmlische Welten. Der redet mit Gott Geheimnisse. Der Heilige Geist dolmetscht und übersetzt ihn. Wir sind versetzt an himmlische Welten. Also unsichtbare Orte. Ihr seid gekommen, Hebräer 12, 22 und 23. Ihr seid gekommen zum himmlischen Jerusalem. Das kommt erst aber. Aber ich bin schon gekommen. Und Geschwister, ich muss euch ehrlich sagen, ich erlebe manchmal Stunden, wenn ich mit Gott allein bin oder laufe und was ich auch immer mache. Also am besten immer, du begegnest Gott, also ich begegne Gott, wenn ich allein bin. man kann Gott nur begegnen, wenn man allein ist. Nicht in der Gruppe, nicht in der Masse, weil Gott etwas Spezielles, Persönliches für einen selber ist. Wenn ich mit Gott bin, dann denke ich, Mensch, Heiland, ich gehe jetzt mit dir schon auf himmlische Gassen. Wir sind gekommen zum himmlischen Jerusalem, Hebräer 12. Obwohl wir noch nie dort waren und erst in der Vollendung sein werden, physisch und wirklich. Also wir stehen in einem Spannungsfeld zwischen Zeit und Ewigkeit. Also eine ganze Menge von Spannungsfeldern. Unser Glaube erlebt den ewigen Gott innerhalb der Schranke von Raum und Zeit. Paulus sagt, ich war entzückt bis in den dritten Himmel und sah unaussprechliche Dinge. Du brauchst diese überirdischen Erfahrungen, entzückt bis in den dritten Himmel. Das kommst du wahrscheinlich nicht, wenn du nur ab und zu mal in den Gottesdienst kommst oder ab und zu mal nur eine Predigt hörst. Du musst beten und fasten. Das ist vielleicht der Einstieg. Und erst, wenn du gebetet und gefastet hast und auf Gott gehört hast und dich Gott hingegeben hast, Zeit dir für Gott genommen hast, du musst, bevor Gott Raum- und Zeitgrenzen durchbricht, musst du Raum- und Zeitgrenzen durchbrechen. Musst du dir Zeit für Gott nehmen. Und musst du viel Zeit nehmen. Paulus sagt, durch Wachen und so weiter hat der Gott gedient. Du musst mal sagen, Herr, ich werde nicht ins Bett gehen. Und ich gehe nicht nach Hause, bis du mir nicht geantwortet hast. Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Wir müssen die Grenze von Raum und Zeit durchbrechen. Du willst, dass Gott zu dir kommt, aber du sollst zu Gott auch rüberkommen. Du musst auch die Grenze durchbrechen. Und für dich ist es leichter, die Grenze zu durchbrechen, wie für Gott. Und ich sage nicht zu viel. Suchet mich, so werdet ihr leben, spricht der Herr. Klopft an, so wird euch aufgetan werden. Bittet, so wird euch gegeben. Wir stehen in einem Spannungsfeld, also von Zeit und Ewigkeit, diesseits und jenseits, und wir sind mittendrin. Mitten zwischen Zeit und Zeitlose, zwischen Wandel und Wechsel, zwischen Bleibenden und dem Verändernden, da verändert sich alles und doch der eine bleibt immer. Unser Gott bleibt. Du bleibst auch. Wir bleiben auch. Wenn du dran denkst, du bist immer noch derselbe. Als Baby, als Jüngling oder junger Mann oder junge Frau, als Erwachsener und als alter Herr oder alte Dame, du bist immer in deinem Bewusstsein, irgendwo in deinem Innern, immer noch derselbe. Hast dich nicht verändert. So ist auch Gott immer noch derselbe geblieben. Hast dich nicht verändert. Bisschen älter geworden, bisschen dicker geworden, bisschen kleiner geworden, aber immer noch dasselbe. So, wir stehen in diesem Spannungsfeld. Zwischen Geist und Leib, das ist auch ganz schlimme Spannung. Geist, mein Kopf will so viel, mein Geist will so viel und mein Leib sagt, nee. Und in der Bibel steht es, was wo zwei oder drei eins wären, was sie bitten, das wird ihnen gewährt werden. Du brauchst eine Einheit zwischen Seele, Geist und Leib. Wenn diese Einheit da ist, kannst du bitten, was du willst. In Johannes 17, Vers 11, wir sind in Christo und wir sind doch in der Welt. Wir sind im Geist und wir sind doch im Leibe. Römer 8, Vers 9 und 2. Korinther 5, Vers 6. Wir sind noch im Leib. Weißt du, du kannst dich nicht zerteilen. Hast nicht 48 Stunden am Tag. Wir sind immer noch im Leibe. Oder nach 2. Korinther Kapitel 4, Vers 11 und 16, wir sind dem Tod überlegen, Tod rutscht mit dem Puckel runter, Tod, wo ist dein Sieg, deine Macht, dein Triumph, und dann, wir sind doch dem Tod zugleich verfallen. Wir sind dem Tod überlegen und dem Tod verfallen. Das ist ein Spannungsfeld. Das kannst du nur in den Griff bekommen, wenn du den Heiligen Geist hast. Und deshalb sagt Paulus, mir ist alles egal, ich lebe oder ich sterbe, ich gehöre dem Herrn. Allein von diesem Bewusstsein, dass du dem Herrn gehörst, ist es egal, leben oder sterben. Beides ist Gewinn und beides ist Verlust. Wir stehen in diesem irdischen Spannungsfeld. Wir stehen im Spannungsfeld von Kraft und Schwachheit, 2. Korinther 12, Vers 9. Weißt du, im Namen Gottes, oh, wenn ich nur losgelassen werden, lass mich nur los, gib mir nur Geld, gib mir nur Möglichkeiten. Ich stelle die Welt auf den Kopf, gib mir einen festen Punkt, hat Archimedes gesagt, und ich hebe die Welt aus den Angeln. Zwischen Kraft und Schwachheit, ich stehe dazwischen. Zwischen Inhalt und Gefäß, zwischen das Fertige und das Harrende, zwischen das Ausruhende und das Eilende, Hebräer 4, Vers 3. zwischen das Gelöste und das Entspannte, zwischen Siegesjubel und Seufzen zugleich. Auf der einen Seite triumphiert der Heilige Geist, gibt uns unaussprechliche Worte, gibt uns die Gewissheit, dass denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Und auf der anderen Seite, wir seufzen mit einem unaussprechlichen Seufzen. Ich kann es gar nicht aussprechen. 2. Korinther 6, Vers 9. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Weil in uns etwas ist, das die Welt nicht kennt. Deshalb, du musst nicht der Welt erklären, diese Dinge, die wird die Welt nicht verstehen, dieses Spannungsfeld. Die sagen, die sind verrückt. Wenn ich das jetzt einem ungläubigen Menschen das erklären würde, der würde sagen, blem, blem. Der versteht es nicht, der begreift es nicht. Selbst wenn er noch so viel Verstand hat, kannst du nicht erklären. Kannst du sagen, wir haben den Scheck und den haben wir noch nicht eingelöst. Und wir werden bei nächster Gelegenheit einlösen. Wir sind Sterbende und siehe, wir leben. Wir sind Traurige, 2. Korinther 6, Vers 9 und 10, wir sind Traurige, dass wir noch nicht so weit sind, dass unsere Lieben noch nicht so weit sind, dass die Welt noch nicht so weit ist, dass die Regierung noch nicht so weit ist. Wir sind traurig, dass die Kinder Gottes noch nicht so weit sind. Und wir sind allzeit Freunde und allzeit Lachende und Jubelnde. Paulus sagt weiter, wir sind Arme, Bettler, wie die Kirchenmäuse. Wir sind Arme, aber wir machen viele reich. Und das ist fantastisch zu sehen. Also, je ärmer ein Mensch ist in dieser Welt, desto reicher kann er in Gott sein. Die Armen werden das Himmelreich besitzen. Arme in dieser Welt, aber reich in Gott. Schau diese Heiligen, Franz von Assisi. Schau andere, die haben alles losgelassen und wie reich sind sie geworden. Und du könntest alle großen Heilige angucken, irgendwo in der Geschichte. Die haben alles weggegeben. Wollen wir nicht, das ist alles nur Plunder. Das hält uns alles nur auf, das blockiert uns nur alles. Da steht uns alles in den Weg. Darüber streiten sich nachher die Erben. Jetzt alles weg, 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 weg. Und dann beschenken sie die Welt. Geben Botschaften, Impulse und überdauern Jahrhunderte und Jahrtausende. Haben etwas der Welt zu geben. Und zwar egal welche Rasse, welche Kultur, welche Religion. Wir sind also Nichtshabende und wir haben alles. Das ist so ein Zustand, wir haben nichts, aber wir können Gott bitten. Und der Gott im Himmel kann die Fenster des Himmels auftun und den Segen herabschütten. Wir sind Nichtshabende und deshalb, du musst dich nicht bedrückt fühlen und minderwertig fühlen, wenn du nichts hast. Solange du deinen Gott im Himmel hast, solange du es gelernt hast, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Solange du das weißt und ich erhebe mein Haupt, denn meine Erlösung naht sich, obwohl ich noch gar nicht spüre. Und weißt du, wenn die Erlösung kommt, und du wirst geschockt sein, was ich dir jetzt sage, wenn die Erlösung kommt, es wird so hart in dieser Welt werden, dass kaum ein Mensch selig wird. Wenn die Stunde der Erlösung an dir sich rannaht und wenn Jesus kommt mit den Wolken, in den Wolken des Himmels, dann wird es so trübselig in dieser Welt sein. Lieblosigkeit und Ungerechtigkeit und Undankbarkeit und Geldliebe und Habgier und all diese Dinge, was wir hier im Augenblick alles sehen und erleben, das wird so kompakt und so komprimiert sein, dass du sagst, wer kann noch selig werden? Und gleichzeitig erhebst du dein Haupt und sagst, Halleluja, Heiland, ich sehe dich kommen. Tuck, 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 tuck. Den Sambese-Fluss kommt jetzt David Livingston. Und du sagst, guck mal, er hat mich nicht angelogen. Er hat mich nicht angelogen. Er hat sein Wort gehalten. Und sein Wort ist nichts wie Wahrheit. Das Wort Gottes. Gott lügt dich nicht an. Was er versprochen hat. Weißt du, jetzt kommen die Frommen und jetzt kommen die Religiösen. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Jetzt predigen schon seit 2000 Jahren, Jesus kommt wieder, aber ist immer noch nicht gekommen. Weil die nicht begriffen haben, wir leben zwischen zwei Welten. Als Kinder Gottes. Wir haben die Verheißung, aber wir sind noch nicht zu Hause. Scheck ist noch nicht eingelöst. Mit dem Heiligen Geist lernst du, kannst du alle Widersprüche verkraften. Der Heilige Geist hilft deinen Minuspunkte, deinen Schwachheiten. Der Heilige Geist hilft, diesen Widerspruch zu verkraften. Und ich kann euch eines sagen, ohne den Heiligen Geist würde ich das alles nicht verstehen. Ich würde sagen, Mensch, gib's auf. Der Heilige Geist gleicht das aus. Und er wird ausfüllen den Mangel, der noch da ist. Das, was du nicht verstehst. Ich bin gesegnet. Auch wenn ich in Lumpen laufen würde. Ich bin stark, auch wenn ich auf alle vier kriechen würde. Ich bin reich, auch wenn ich nicht einmal einen Cent habe. Ich bin gesegnet. Nicht, was ich sehe, ist ausschlaggebend, sondern selig sind, die nicht sehen und doch glauben. Und ich sage dir eines, wenn du glaubst, auch wenn du nichts siehst, du wirst Wunder über Wunder erleben. Wenn du aus dem Unterbewussten lebst, aus dem Unsichtbaren lebst, aus dem Ewigen lebst, vom Ziel her anfängst zu leben. Weißt du, wir nageln uns immer fest an dem Irdischen. Das, was wir sehen, das ist wirklich. Ich sage euch, das meiste, was du hier siehst, ist alles unwirklich. Du siehst alles seitenverkehrt. Geh zum Augendoktor und frag. Du siehst alles seitenverkehrt. Das, was links ist, ist rechts und was rechts ist, ist links. Und dann siehst du noch auf dem Kopf alles gestellt. Und dann wirst alles noch, weißt du, wir sehen alles verkehrt in dieser Welt. Und wir glauben nur das, was wir sehen. Ein Pfund Rindfleisch gibt eine gute Gulaschsuppe. Aber weißt du, es gibt mehr zwischen Himmel und Erde, was wir nicht sehen. Und es gibt trotzdem Radiowellen, Funkwellen. Denk nur das. Die ganzen Informationen, guck mal, Satelliten, die funken hier runter und können bis auf einen Meter genau berechnen, wo du stehst, mit deinem Navigator. Und was für Informationen, für Masse an Informationen hier durch diesen Raum geht. Ich habe mit Fliegen, bei mir mache Fenster auf und da kommen die Fliegen, sind gut, aber wenn sie wieder weggehen. Aber die bleiben manchmal. Ich habe festgestellt, wenn ich die Fliege mit der Hand totschlagen will, die spürt, wenn meine Hand kommt. Meine Hand hat eine Ausstrahlung. Ihr habt gemerkt, dass so ganz genau, wenn ich den Fliegenpatcher nehme, das merkt sie gar nicht. Aber wenn die Hand, du hast eine Ausstrahlung als Mensch. Das sieht man gar nicht, was du für eine Ausstrahlung hast. Guck mal jetzt, weil dieser Michael Jackson, der jetzt gestorben ist, guck mal, was für eine Ausstrahlung der Mann hat. Die Leute, die ganzen Sender stellen ihr Programm um und so weiter. Ein kleines Männle. Ich habe nur so eine Kopie hier mal bei mir gehabt, eine Filmaufnahme. Michael Jackson, das ist ein kleines Bübchen nur. Ist gar nicht groß, verstehst du und so weiter. Aber was für dieser kleine Mann, was für eine Ausstrahlung, Massen, Millionen begeistert er mit seiner Musik oder hat begeistert. Und ist noch über seinen Tod hinaus. Der ist schon längst tot, den gibt's nicht mehr, aber immer begeistert er, immer noch Menschen. Ausstrahlung. Es gibt also zwischen Himmel und Erde mehr, als was wir sehen und was wir fühlen. Und was wir berechnen können, die Ausstrahlung. Und dein Leben hat eine Ausstrahlung auf die Ewigkeit hin. Und die Frage ist, wie verhält sich das alles mit mir? Schaue ich nur auf das Unsichtbare? Auf das, was ist? Ich möchte, dass du anfängst, mehr zu schauen auf das, was nicht ist. Dass es wird. Der Heilige Geist hilft uns, alles zu verstehen. Das alles, was wir wissen von jenseits, von drüben, von der Schwachheit. Paulus sagt, wenn ich schwach bin, bin ich stark. Diese Schwachheit aufzugreifen, dass ich stark werde, dass meine sterblichen Leiber lebendig werden, dass ich den Tod überlebe. Die Kraft Gottes ist es. Und Jesus sagt, ihr sollt warten, bis ihr die Kraft aus der Höhe empfangt und werdet meine Zeugen sein. Dann wirst du Zeuge sein einer anderen Wirklichkeit. Dann wird das Wort Fleisch werden. Dann wird es plötzlich sichtbar. Du wandelst plötzlich auf dem Wasser. Du lebst in einer neuen Dimension. Du lebst anders als die anderen. Wenn du Gott in dir hast, dann schaust du nicht, was da ist. Wasser, kein Fisch. Wir haben die ganze Nacht gefischt und nichts gefangen. Vergiss das alles. Dann darfst du deine Wirklichkeit total vergessen und du hältst dich an der Wirklichkeit Gottes. Und zwischen diesen zwei Welten leben wir. Die Wirklichkeit der Nacht, der Finsternis, des Unglaubens und dann die Wirklichkeit des Glaubens. Ich lade euch ein für morgen. Morgen mache ich das Ende von dieser Gruppe der Botschaften, die Gott mir gegeben hat. Und du sollst erleben, was Gott segnet, was Gott wirkt, was Gott gesegnet hat, das bleibt gesegnet. Da können 1000 Teufel kommen und die können, so viel gibt es gar nicht, aber die können sie kommen und die können den Segen Gottes dir nicht rauben. Gegen den Gesegneten oder für den Segen Gottes ist kein Kraut gewachsen. Das musst du erleben. Und weißt du, wenn Gott dich einmal berührt hat, wenn Gott einfach dir Gnade geschenkt hat, wenn du einmal die Vergebung der Sünden erlebt hast, dann stehst du in einem Spannungsfeld. Johannes, du bist doch derjenige, der bei den Zungen betet. Du sprichst. Ich habe gedacht, dass der Heilige Geist meinen Unterkiefer nimmt. Nein, nein. Ich muss meine Zunge gebrauchen. Und dann kam der Teufel, das machst du alles selber. Und das ist zwischen dir und Gott. Oder ich muss, weißt du, es wäre so schön, der Heiland würde kommen und Kranken die Hände auflegen. Aber ich muss meine Hand nehmen. Auch wenn sie zittert. Verstehst du, ich muss meine zittrige Hand auflegen. Und Gott heilt sogar durch zittrige Hände. Und Gott schaut nicht auf den Menschen, der die Hände auflegt. Ich habe mal einen Bruder kennengelernt, einen Diener Gottes, der war im Rollstuhl. Und wie viele Leuten hat er die Hände aufgelegt und geheilt? Und selber nicht geheilt. Und selber nicht. Der muss nur. Weißt du, wir schauen immer auf den Menschen. Wir schauen immer auf uns. Und wir sollen aufhören, von uns wegzuschauen. Und wir sollen aufsehen auf Christus. Den Anfänger und den Vollender unseres Glaubens. Weg von dir. Weg von den Menschen. Weg von den Äußeren. Weg von dem Vergänglichen. Auf das Unvergängliche. Aber das müssen wir lernen. Lass uns aufstehen und lass uns in die Gegenwart Gottes gehen. Halleluja. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du uns begegnest als der ewige, wahrhaftige Gott. Und wenn wir vieles nicht verstehen, Herr, und das Thema ist so ein unverständliches, ein kompliziertes Thema. Und da haben wir so viele Probleme, wenn wir intellektuell an der Sache rangehen. Aber Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch unser Intellekt erfüllst mit deinem Heiligen Geist. Halleluja. Erfüll unser Intellekt. Erfüll unseren Verstand. Erfüll du unsere Gefühle. Erfülle du unsere Zweifel mit deinem Geist und mit deiner Kraft. Halleluja. Und dass wir glauben können. Dass wir glauben können. Halleluja, halleluja. Preis Gott. Erfülle unseren Glauben mit deinem Glauben. Halleluja. Erfülle unseren Glauben mit deinem Glauben. Ich habe eines entdeckt, Geschwister, wie wichtig es ist. Weißt du, der sechste Sinn ist Zweifel. Du machst immer Frage. Sollte Gott gesagt haben. Der siebte Sinn ist Glaube. Ja, 5 Sinne haben wir normalerweise. Und der 6. Sinn ist immer, sollte Gott gesagt haben. Du brauchst den Glauben Gottes. In Johannes 14 heißt es, hab Glauben an Gott, steht Luther übersetzt. Aber das steht richtig, im Original heißt es, hab Glauben Gottes. Nicht menschlichen Glauben, nicht Glauben der Theologen oder der Kirche oder der Religion. Gottes Glauben. Ich weiß, dass Gott keinen Fehler macht. Ich weiß, dass Gott alles richtig macht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, auch wenn ihr das jetzt noch nicht seht. Ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, auf dass ihr dort seid, wo ich bin. Und dazwischen arbeitet der Heilige Geist an uns und bereitet uns für diese himmlische Stätte zu. Gott segne uns. Amen.